Etwa um das Jahr 1963 oder 64 begann mein Engagement in dem, was man als die charismatische Bewegung bezeichnet. Sie befand sich damals noch in einem sehr frühen Stadium und ich wurde immer mehr als Lehrer über die Dinge des Heiligen Geistes tätig. Ich lehrte auf Konferenzen, Seminaren und in Gemeinden über die Taufe im Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie viele Botschaften ich darüber gepredigt habe, wie wichtig es ist, in Zungen zu reden, wie man den Heiligen Geist und die Geistesgaben empfängt. Letztendlich wurde das Ganze etwas monoton, und dann sah es so aus, als würde uns der Herr einen neuen Schwerpunkt aufzeigen, und wir fingen an, uns mit anderen Bereichen der Wahrheit zu beschäftigen. In den vergangenen Jahren befassten wir uns mit Themen wie Beziehungen, Gemeinschaft, Unterordnung und Jüngerschaft, und ich glaube ganz sicher, dass das der Weg ist, den der Herr uns im Rahmen seiner Absichten mit uns geführt hat. Aber ich glaube, dass es wieder einmal Zeit ist, den Heiligen Geist ganz neu in den Mittelpunkt zu rücken. Nicht so sehr, wie man den Heiligen Geist empfängt oder wie wichtig es ist, in Zungen zu reden, auch wenn das immer noch sehr wichtige Themen sind, sondern vielmehr geht es darum, unsere anhaltende und dauerhafte Beziehung mit dem Heiligen Geist hervorzuheben, denn wenn wir den Heiligen Geist jemals vernachlässigen, gleichgültig, wie rechtgläubig und aufrichtig und engagiert wir sind, werden wir nicht die Resultate bekommen, die Gott für uns möchte. Gott hat uns gewissermaßen in diese völlige Abhängigkeit vom Heiligen Geist eingeschlossen. Eine der großen Gefahren des Christenlebens besteht darin, dass wir so clever und so erfahren werden und die Regeln so gut kennen, dass wir vergessen, dass wir ohne den Heiligen Geist nichts tun können. Aus diesem Grund möchte ich in dieser Lehre einfach nur die Offenbarung des Neuen Testaments über den Stellenwert des Heiligen Geistes im Leben eines Christen hervorheben. Ich möchte gleich zu Anfang sagen, dass ich an Gott glaube, so wie er in der Schrift offenbart ist, an Gott, der gleichzeitig einer und doch mehrere ist. Es gibt Leute, die sich gegen die Verwendung des Begriffs Dreieinigkeit oder Trinität aussprechen, weil diese Begriffe nicht in der Bibel vorkommen. Aus diesem Grund neige ich dazu, eher den Begriff die Gottheit zu verwenden. Das bedeutet alles, was Gott ist, beziehungsweise Gott in seiner umfassenden Natur und Fülle, und dieser Begriff Gottheit kommt in der Bibel vor. Schon im ersten Vers der Bibel stoßen wir auf ein grundlegendes Paradox der Offenbarung über Gott. Der Text lautet: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Schon in den ersten Worten dieses Verses stoßen wir auf den Kern der gesamten Wahrheit über die Gottheit. Das Wort für Gott im Hebräischen, Elohim, ist ein Mehrzahlwort und wird in der Bibel sehr häufig in der Mehrzahl verwendet, mit einem Verb, das ebenfalls in der Mehrzahl steht. Doch hier in diesem Vers steht das Verb, das sich auf Elohim bezieht, in der Einzahl. Also, im Anfang schuf Gott und schuf steht in der Einzahl. Wir müssen verstehen, dass hebräische Verben in der Einzahl oder Mehrzahl stehen können, und somit finden wir das Paradox der Gottheit bereits in den ersten Versen der Bibel. Im Anfang schuf, Einzahl, Gott, Mehrzahl, die Himmel und die Erde. Im Rest der Bibel wird dies noch weiter entfaltet und offenbart und versetzt uns in die Lage, ein umfassendes Bild von der Natur der Gottheit zu bekommen. So finden wir beispielsweise ganz am Ende der Bibel im Buch der Offenbarung die Aussage, dass der Herr, unser Gott, und das Lamm das Licht der Stadt sind. Hier werden zwei einzelne Personen genannt und das Verb, das sich auf sie bezieht, steht jeweils in der Mehrzahl. Ich persönlich akzeptiere in dieser Hinsicht die traditionelle christliche Lehre. Ich glaube an einen Gott, der drei Personen umfasst, nicht an drei Götter, sondern an einen Gott und drei Personen. Das große Glaubensbekenntnis, das auch heute noch unter den Juden akzeptiert ist, lautet: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Im Hebräischen besteht dieses Statement aus vier Wörtern, drei davon sind in der Mehrzahlform: Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Das einzige Wort, das hier in der Einzahlform steht, ist das Wort ein. Die drei anderen Formen sind Plural. Im Hebräischen gibt es außerdem zwei Worte für ein bzw. einer. Das eine lautet Echad und das andere Yachid. Das eine bedeutet absolute Einheit, die zu jedweder Pluralität unfähig ist. Das ist Yachid. Doch das Wort, das hier in Bezug auf Gott verwendet wird, ist Echad. Und dieses Wort vereint in sich Einheit und Pluralität. Wenn es beispielsweise heißt, Mann und Frau sollen ein Fleisch werden, dann ist ein das Wort Echad, eine Einheit, die aus Zweien gebildet wird. Soweit diese Einführung in unser Thema. Zu Beginn möchte ich sagen, dass es innerhalb der Gottheit eine Art göttliche Eifersucht gibt, wenn es darum geht, die Menschheit zu segnen. Keine Person der Gottheit ist bereit, dabei außen vor zu bleiben. Ich hoffe, ihr könnt diese recht menschliche Betrachtungsweise akzeptieren. Ich möchte nun 5 aufeinanderfolgende Beispiele eines ganz zentralen Eingreifens Gottes im Rahmen des Heilsplans aufzeigen und euch dabei vor Augen führen, dass in jedem Fall alle 3 Personen der Gottheit direkt daran beteiligt waren. Die 5 Beispiele sind: erstens die Fleischwerdung Jesu, zweitens der Dienst Jesu, drittens der Tod Jesu am Kreuz, viertens die Auferstehung und fünftens Pfingsten. Sehen wir uns als erstes die Fleischwerdung Jesu an. Ohne spezielle Bibelstellen aufzuschlagen, ist es korrekt und in Übereinstimmung mit der rechten Lehre zu sagen, dass Gott, der Vater, durch Wirkung des Heiligen Geistes, Christus den Sohn, im Mutterleib der Jungfrau Maria Fleisch werden ließ. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist hatten demnach direkten Anteil an der Fleischwerdung. Dann der Dienst Jesu auf Erden. Wir könnten uns hierzu eine Bibelstelle ansehen, nämlich Apostelgeschichte 10,38. Petrus spricht hier zum Haus des Cornelius und sagt: Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Auch hier haben wir wieder alle 3 Personen der Gottheit auf einmal. Gott, der Vater, salbte den Sohn mit dem Geist. Die Folge davon war der Heilungs- und Befreiungsdienst. Für mich ist das immer ein Segen, weil ich hier nämlich sehe, dass die gesamte Gottheit daran beteiligt ist, das Werk Satans ungeschehen zu machen und die Menschheit wiederherzustellen. Dann das nächste Beispiel, der Tod Christi am Kreuz. Schlagen wir Hebräer 9,14 auf. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient? Wieder sehen wir alle 3 Personen der Gottheit. Jesus, der Sohn, brachte sich selbst durch den Heiligen Geist, Gott, dem Vater, als Opfer für unsere Sünden dar. Der Sohn brachte sich durch den Geist, dem Vater, dar. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Folgendes verstehen: was Jesus am Kreuz tat, konnte er nur durch den Heiligen Geist tun. Ich erinnere mich noch an das 2. Mal überhaupt, als ich in einer Pfingstgemeinde einen Gottesdienst besuchte. Am Ende der Predigt hob ich meine Hand und der Prediger kam anschließend zu mir, um mit mir zu sprechen. Ich verstand überhaupt nichts von dem, worüber er gesprochen hatte oder was er von mir erwartete. Er stellte mir 2 sehr treffende Fragen. Die erste lautete: Glauben Sie, dass Sie ein Sünder sind? Nun, ich hatte soeben 7 Jahre lang an der Universität Cambridge studiert und meine Dissertation hatte sich mit dem Thema Definitionen beschäftigt. Meine natürliche Reaktion bestand also darin, in Gedanken rasch alle Definitionen für Sünder durchzugehen. Nachdem ich das getan hatte, stellte ich fest, dass jede einzelne ganz exakt auf mich zutraf. Also erwiderte ich: Ja, ich glaube, dass ich ein Sünder bin. Dann sagte er zu mir: Glauben Sie, dass Christus für Ihre Sünden gestorben ist? Ich dachte darüber nach und ich erinnere mich noch, dass ich ihm folgende Antwort gab: Um die Wahrheit zu sagen, ich kann nicht einsehen, was der Tod Jesu Christi vor 1900 Jahren mit den Sünden zu tun haben soll, die ich im Laufe meines Lebens begangen habe. Wir beließen es dabei, weil wir diese Frage nicht beantworten konnten und ich nicht wusste, worüber er sprach. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich es überhaupt wissen wollte. Aber das ist doch eine ganz legitime Frage, nicht wahr? Warum soll der Tod Jesu Christi vor 1900 Jahren irgendetwas mit den Sünden zu tun haben, die du und ich im Laufe unseres Lebens begehen? Es war für mich ein echtes, intellektuelles Problem. Ich brachte diesen Einwand nicht nur, um mich aus der Affäre zu ziehen. Ich habe es schlicht und einfach nicht verstanden. Viele Jahre später, als ich in dem eben zitierten Vers las, dass sich Jesus durch den ewigen Geist Gott als Opfer darbrachte, war ich fasziniert von diesem Wort ewig. Denn das bedeutet ja, das, was außerhalb der Zeit steht, beziehungsweise das, was nicht den Beschränkungen der Zeit unterworfen ist. Ich erkannte, dass Jesus durch den ewigen Geist in einem Bereich, der die Zeit und die Menschheitsgeschichte übersteigt, in diesem einen Opfer alle Schuld und Sünde aller Menschen, aller Völker in allen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Zeitaltern auf sich nahm. Es wurde durch den Heiligen Geist ein für allemal dort am Kreuz geregelt. Das nächste Beispiel ist die Auferstehung, das nächste große Eingreifen Gottes. Ich möchte dazu gerne zwei Passagen aus dem Römerbrief aufschlagen. Es heißt in Römer 1,4 über Jesus, der Sohn, der als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Es ist wirklich sehr interessant, dass Paulus hier die Formulierung der Geist der Heiligkeit verwendet. Ich denke, es besteht kein Zweifel daran, dass er zwar auf Griechisch schrieb, aber auf Hebräisch dachte. Jene unter euch, die zufälligerweise Hebräisch können, wissen vielleicht, dass das hebräische Wort für Heiliger Geist Ruach HaKodesh heißt, der Geist der Heiligkeit. Im Alten Testament heißt er nirgendwo der Heilige Geist. Warum? Nun, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, ein Grund ist darin zu suchen, dass im Hebräischen das Wort für Geist von seinem grammatikalischen Geschlecht her weiblich ist. Ich denke, man wollte es vermeiden, dieses Wort mit einem Adjektiv im Femininum zu kombinieren. Und indem man zwei Hauptworte verwendet, umgeht man dieses Problem, der Geist der Heiligkeit. Wie dem auch sei, in diesem Satz hier haben wir die hebräische Formulierung für den Heiligen Geist. Die Offenbarung besteht also darin, dass Gott Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes von den Toten auferweckte. Schlagen wir noch Römer 6,4 auf. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters. Die Herrlichkeit des Vaters, das ist der Heilige Geist. Wiederum sehen wir hier Folgendes. Der Vater weckt durch den Heiligen Geist den Sohn von den Toten auf. Alle drei Personen der Gottheit haben direkten Anteil an der Auferstehung. Sehr häufig bleibt die evangelikale Theologie mehr oder weniger beim Kreuz und bei der Auferstehung stehen. Ich möchte euch heute anhand der Schrift zeigen, dass das aber nicht der Ort ist, an dem wir stehen bleiben. Das Kreuz steht im Mittelpunkt der gesamten Erlösungsabsichten Gottes, aber es ist nicht der Endpunkt. Wir gehen völlig an der eigentlichen Zielsetzung und Betonung des Evangeliums und der Lehre Jesu vorbei, wenn wir damit zufrieden sind, bei der Auferstehung stehen zu bleiben. Der Höhepunkt des Erlösungsplans Gottes war Pfingsten. Das Kreuz und die Auferstehung waren notwendig, um Pfingsten überhaupt möglich zu machen. Aber das eigentliche Ziel war Pfingsten. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Johannes war der Wegbereiter Jesu und er sagte, Jesus würde derjenige sein, der im Heiligen Geist tauft. Diese Offenbarung findet sich in allen vier Evangelien, in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. In Johannes lesen wir auch, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Das finden wir in den anderen Evangelien nicht. Ich möchte damit nicht sagen, dass es unwichtig sei, aber ich möchte damit sagen, dass es nicht der absolute Endpunkt und Höhepunkt ist. Der absolute Endpunkt und Höhepunkt ist Jesus als der, der im Heiligen Geist tauft. Alles, was Jesus tat, tat er, um rein rechtlich betrachtet, nach göttlichem Recht und in göttlicher Autorität der Täufer im Heiligen Geist zu werden. Schlagen wir nun Apostelgeschichte 2, 32 bis 33 auf und lesen wir den Bericht über Pfingsten, das fünfte Beispiel, um zu sehen, worum es hier geht. Das ist das Ende der Pfingstpredigt des Petrus. Er hatte sich an die Menschenmenge gewandt und ihnen die Geschichte von Jesus erzählt. Er hatte über dessen Kreuzigung und dessen Begräbnis gesprochen und dann sagt er in Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, also von den Toten, wovon wir alle Zeugen sind. Sie waren Zeugen der Auferstehung gewesen, aber damit hört es nicht auf. In Vers 33 ist die Rede von Jesu Erhöhung zur Rechten des Vaters und welche Absicht dahinter steckt. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Beachtet, dass Pfingsten eine Aktivität aller drei Personen der Gottheit war. Jesus, der Sohn, empfing, nachdem er die Bedingungen der Erlösung erfüllt hatte, vom Vater sein Throngeschenk, den Heiligen Geist, verbunden mit dem unaussprechlichen Vorrecht, den Geist auf seine wartenden Jünger auszugießen. Der Sohn empfing also vom Vater den Geist und goss den Geist auf die Jünger aus. Das sind also die fünf großen Beispiele für ein Eingreifen Gottes. Erstens die Fleischwerdung. Der Vater ließ den Sohn durch den Geist Fleisch werden. Zweitens der Dienst Jesu. Der Vater salbte den Sohn mit dem Geist und die Folge war der Heilungs- und Befreiungsdienst. Drittens Golgatha. Jesus brachte sich selbst durch den Heiligen Geist, den ewigen Geist, dem Vater als Opfer für die Sünde dar. Viertens die Auferstehung. Der Vater weckte den Sohn durch den Geist von den Toten auf. Und fünftens Pfingsten, der Sohn empfing den Geist vom Vater und goss ihn auf die Jünger aus. Wenn wir uns dann noch ansehen, wie die Beziehung Gottes zu seinem Volk in diesem Zeitalter weiterhin aussieht, dann stellen wir fest, dass wiederum alle drei Personen, der Vater, der Sohn und der Geist, direkt daran beteiligt sind. Epheser 2,18 folgende: Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Wir beide, das sind Juden und Nichtjuden, durch ihn, Jesus Christus den Sohn, durch den Heiligen Geist haben wir Zugang zum Vater, durch den Sohn, durch den Geist zum Vater. Beachtet, dass das Endziel nicht darin besteht, beim Sohn stehen zu bleiben, sondern dass wir zum Vater kommen. Das ist eine weitere falsche Betonung evangelikaler Theologie. Wir legen das ganze Gewicht auf Jesus Christus und verhalten uns häufig so, als würde der Vater kaum existieren. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn Jesus der Weg ist, dann muss er irgendwo hinführen. Ein Weg, der nirgendwo hinführt, ist kein Weg. Wo führt der Weg hin? Zum Vater. Das Endziel göttlicher Offenbarung besteht darin, dass wir den Vater kennenlernen und Zugang zum Vater bekommen. Meiner Meinung nach ist das die oberste Offenbarung, die Jesus gebracht hat. Viele von uns haben dieser Offenbarung viele Jahre lang nur sehr wenig Beachtung geschenkt. Wir gefallen dem Sohn auch nicht, indem wir uns nur auf ihn konzentrieren, denn es ist ja sein Ziel, uns zum Vater zu bringen. Aber beachtet, dass wir nur durch den Heiligen Geist Zugang haben. Es ist nicht eine Frage der Lehre oder eine Frage dessen, dass man bestimmte Gebetsformen praktiziert oder bestimmte Formulierungen verwendet. Du kannst alle richtigen Formulierungen haben und all die richtigen Äußerlichkeiten beachten, aber wenn du den Heiligen Geist nicht hast, hast du keinen Zugang zum Vater. Häufig neigen wir zu der Annahme, dass der Heilige Geist wie selbstverständlich da ist und sprechen einfach nur unsere Gebete. Aber ich sage euch eins, der Heilige Geist ist nicht bereit, eine Selbstverständlichkeit zu sein. Er ist Gott. Wir müssen ihn wie Gott behandeln und anerkennen und uns auf ihn verlassen, sonst haben wir keinen echten Zugang zum Vater und ergehen uns lediglich in religiösen Aktivitäten. Dann kommen wir zum nächsten Vers, der sehr schön ist. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Die letztendliche Absicht Gottes besteht darin, eine Familie zu bauen. Ohne Vater kannst du keine Familie haben. Wenn wir zum Vater kommen, dann wissen wir, dass wir zur Familie gehören. Jesus sagte, und wir werden uns das etwas später in Johannes noch ansehen, er werde uns nicht als Waisen zurücklassen, als Leute, die keinen Vater haben. Er sagte, er werde sich darum kümmern, dass wir diesbezüglich versorgt sind. Und dann gehen wir ans Ende des zweiten Kapitels und dort finden wir eine Beschreibung der Gegenrichtung, wie ich einmal sagen möchte. Wir haben durch den Sohn, durch den Geist Zugang zum Vater, aber genauso tritt auch der Vater durch den Geist im Sohn in Beziehung zu uns. Es heißt in Vers 22: Und in ihm, Jesus, werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung oder einer Wohnung Gottes im Geist. Wie wohnt Gott in uns? Durch den Geist, auf der Grundlage dessen, dass wir durch den Sohn in Beziehung zu ihm stehen. Aber ohne den Heiligen Geist wohnt Gott nicht in uns. Ohne den Heiligen Geist haben wir nur Lehre und Theologie, sowohl im Hinblick auf unsere Beziehung zu Gott, als auch im Hinblick auf Gottes Beziehung zu uns, sind wir völlig vom Heiligen Geist abhängig. Sehen wir uns nun einige Aussagen Jesu an, die er gegen Ende seines Dienstes machte, als er seine Jünger darauf vorbereitete, dass er weggehen und der Heilige Geist kommen würde. Lesen wir zunächst einmal Lukas 24, 46. Und er sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Das ist nicht das Ende, denn dann sagt er: Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er sagt also: Meine Absicht, mein Ziel wird erst dann erreicht sein, wenn ihr den Heiligen Geist empfangen habt, den er hier als die Verheißung des Vaters bezeichnet. Ich glaube nicht, dass wir uns schon ausreichend mit der Bedeutung dieser Formulierung, die Verheißung des Vaters, beschäftigt haben. Jemand hat einmal nachgezählt, es gibt 7000 Verheißungen Gottes in der Bibel, und von all diesen Verheißungen wird diese hier als die Verheißung des Vaters bezeichnet. Es ist die Verheißung, es ist die höchste Verheißung, es ist die Verheißung des Vaters. Es ist die Verheißung, die Gottes Vaterschaft in unserem Leben real und effektiv macht. Ohne diese Verheißung sind wir vielleicht rein rechtlich betrachtet Kinder Gottes, doch unserer Erfahrung nach leben wir wie Waisen. Schlagen wir auch noch Apostelgeschichte 1,4 auf, wo Jesus dieselbe Formulierung verwendet. Vielleicht ist es ja auch im Rahmen desselben Gesprächs gewesen, das wissen wir nicht. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Gehen wir nun zurück und sehen wir uns an, was er ihnen in den letzten Kapiteln des Johannesevangeliums gesagt hatte, wo sie schon einmal etwas über die Verheißung des Vaters gehört hatten. Ich möchte zwei Passagen betrachten. Die erste finden wir in Johannes 14, 15 bis 18, und ich werde den Text, während ich ihn lese, etwas erweitern und kommentieren. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Eine andere Lesart lautet: Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Es ist also entweder eine Aussage oder eine Anweisung. Beides ist gleichermaßen wahr. Und auf der Grundlage dessen, dass ihr die Gebote haltet, werde ich den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Es ist schon etwas Bemerkenswertes im Hinblick auf die Beziehung zwischen den Personen der Gottheit, dass Jesus den Vater bitten musste. Ich habe schon öfters gehört, wie Leute sagten, wenn Gott mir den Heiligen Geist geben möchte, dann brauche ich ihn nicht darum zu bitten. Mein Kommentar hierzu lautet, wenn Jesus den Vater bitten musste, dann wird es dir nicht schaden, auch darum zu bitten. Es ist wirklich etwas sehr Bemerkenswertes, obwohl innerhalb der Gottheit vollkommene Harmonie zwischen Vater und Sohn besteht, musste Jesus trotzdem den Vater bitten, den Heiligen Geist zu senden. Es heißt weiter, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Sehen wir uns diese Worte einmal kurz an. Jesus sagte, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Was ist die Bedeutung dieser Formulierung einen anderen? Was bedeutet das? Es gibt zwei griechische Worte für einen anderen. Das eine bedeutet einen anderen von der Art her, beziehungsweise andersartig. Und das andere Wort bedeutet einen anderen von der Anzahl her. Das zweite Wort steht hier in diesem Vers. Es ist ein anderer, aber von der Art her derselbe. Eine göttliche Person ging und an ihrer Stelle kam eine andere göttliche Person. Es ist ein Personentausch. Ich gehe, an meiner Stelle wird eine andere Person kommen, um meinen Platz als Person einzunehmen. Und genau darum geht es hier. Dann sagt er, die Welt kann ihn nicht empfangen, weil sie ihn nicht kennt. Ihr kennt ihn schon, aber es wird eine neue Beziehung mit ihm geben, in der er tatsächlich in euch wohnen wird. Und er sagt auch, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Das ist ebenfalls sehr wichtig, denn Jesus verließ seine Jünger, nachdem er nur 3,5 Jahre bei ihnen gewesen war. Sie waren zutiefst traurig und bedrückt. Er sagte, ich war nur kurze Zeit bei euch, aber ich gehe weg. Und wenn ich weggehe, wird eine andere Person kommen, die euch nie wieder verlassen wird. Er wird in Ewigkeit bei euch bleiben. Dann sagt er in Vers 18, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Also, ich werde euch nicht wie Waisen ohne Vater zurücklassen, ohne jemanden, der sich um euch kümmert und euch lehrt und euch versorgt. In der Person des Heiligen Geistes werden alle Nöte, die ihr in der Familie habt, gestillt werden. Ihr werdet Mitglieder der Familie sein. Dann sagt er, ich komme zu euch. In Johannes 14 sagt Jesus zweimal, ich komme. Ich denke, wir müssen uns beide Stellen einmal ansehen. Er sagt in Vers 3, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich werde kommen und euch zu mir nehmen. Ich glaube, das bezieht sich ganz eindeutig auf das, was wir normalerweise als die Wiederkunft Christi bezeichnen, die persönliche Rückkehr Jesu, um sein zubereitetes Volk zu sich zu holen. Aber wenn er in Vers 18 sagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch, dann bezieht sich das meines Erachtens nicht auf seine Wiederkunft. Hier ist vielmehr seine Rückkehr in der Person des Heiligen Geistes gemeint. Also kommt Jesus durch den Heiligen Geist zu uns, während wir jetzt in diesem derzeitigen Zeitalter seine persönliche Rückkehr erwarten. Seht ihr, dass die ganze Zeit über ständig hervorgehoben wird, dass der Heilige Geist als Person kommt? Wir müssen das verstehen. Sehen wir uns jetzt Johannes 16, 6 bis 15 an. Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Er hatte ihnen gesagt, dass er sie verlassen werde. Sie waren völlig am Boden zerstört und bestürzt. Sie konnten sich schlicht und einfach nicht vorstellen, was daran gut sein soll. Für sie schien das die Katastrophe schlechthin zu sein. Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Also, es ist zu eurem Besten, dass ich gehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Ich denke, dass dieser Vers deutlicher als alle anderen demonstriert, dass es einen Personentausch geben wird. Jesus sagt, ich als Person gehe. Wenn ich gegangen bin, werde ich euch einen anderen Beistand schicken, die andere Person, den Heiligen Geist. Er sagt, wenn ich nicht gehe, kommt er nicht. Ich behaupte nicht, alles zu verstehen, was Gott arrangiert hat, aber es hat den Anschein, als könne immer nur eine Person der Gottheit tatsächlich auf Erden anwesend sein. Jesus sagt, wenn ihr wollt, dass der Heilige Geist kommt, dann müsst ihr mich gehen lassen, denn wenn ich nicht gehe, wird er nicht kommen. Dann sagte er, es wird euch besser gehen, wenn ich im Himmel bin und der Heilige Geist auf Erden ist, wie wenn ich auf Erden bin und der Heilige Geist im Himmel. Ich denke, die nachfolgende Überlieferung des Neuen Testaments belegt dies. Während Jesus in Person bei den Jüngern auf Erden war, verstanden sie bemerkenswert wenig über ihn oder warum er gekommen war. Aber als er ging und der Heilige Geist kam, wurden sie augenblicklich von Erkenntnis regelrecht durchflutet. Eine Minute bevor der Heilige Geist gekommen war, hätte Petrus diese Predigt am Pfingsttag niemals halten können. Aber urplötzlich begriff er. Aber es ist bemerkenswert, wie wenig er vorher vom ganzen Zweck des Todes Jesu und der Verheißung des Heiligen Geistes begriffen hatte. Viele Leute sagen, wäre es nicht wunderbar, wenn wir zur Zeit der Jünger leben würden, wenn Jesus tatsächlich hier bei uns auf Erden ist und wir mit ihm Seite an Seite durchs Leben gehen. Ich sage nicht, dass diese Situation nicht viel Wunderbares an sich hätte, aber Jesus sagt, es ist besser für euch, so wie es jetzt ist, wenn ich im Himmel und der Heilige Geist auf Erden ist, wie wenn ich auf Erden zurückkommen würde und der Heilige Geist in den Himmel zurückgehen würde. Seht ihr, wie sehr er die Bedeutung und Notwendigkeit des Kommens des Heiligen Geistes als Person betont? Dann sagt er in Vers 8 von Johannes 16, und wenn er gekommen ist. Hier und an verschiedenen anderen Stellen werden die Regeln der griechischen Grammatik durchbrochen, weil das Wort für Geist im Griechischen von seinem grammatikalischen Geschlecht her sächlich, das Pronomen er jedoch männlich ist. Hier werden also ganz bewusst die Regeln der Grammatik gebrochen, um die Tatsache zu unterstreichen, dass der Heilige Geist eine Person ist, also kein Es, sondern ein Er. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Ich glaube, dass der Heilige Geist sowohl Es als auch Er ist. Das ist ein Geheimnis. In unserem natürlichen Lebensumfeld gibt es nichts, worin Person und Nicht-Person miteinander vereint wären. Aber ich habe eine Theorie, und die besagt, dass alles, was im Universum ist, seinen Ursprung in der Natur und im Sein Gottes hat. Es gibt nichts im Universum, das nicht in irgendeiner Art und Weise mit dem in Beziehung stünde, was in Ewigkeit in Gott ist. Und im Universum haben wir sowohl das Personale als auch das Nicht-Personale. Wir haben Es, also Dinge, und wir haben Er, also Personen. Ich glaube, das entspricht der Natur der Gottheit und der Tatsache, dass die Gottheit das Personale und das Nicht-Personale in sich vereint. Es gibt auch viele Bilder des Heiligen Geistes im Alten Testament, die definitiv nicht personal sind und wo die Verwendung des Begriffes Es absolut angemessen ist. Er wird dargestellt als Feuer, Wasser, Wind, Regen, Tau, Öl. All das sind Dinge, also Es. Und das ist kein Versehen. Der Heilige Geist ist ein Es, aber er ist auch ein Er. Das ist eine der großen Offenbarungen der Schrift. Gehen wir wieder zurück zum 8. Vers von Johannes 16. Und wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Vergesst nicht, dass dies die drei ewigen Realitäten sind, auf denen jede wahre Religion gegründet ist: Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Immer wenn der Heilige Geist die Szene betritt und wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten, werden wir an drei Dinge erinnert: Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wir müssen im Lichte dieser drei Tatsachen leben. Sünde ist eine Tatsache, Gerechtigkeit ist eine Tatsache und Gericht ist eine Tatsache. Das Gericht wird sich auf Sünde und Gerechtigkeit gründen. Weiter in Vers 12. Jesus sagt: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er, habt ihr gehört, er, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Alles, was hören und sprechen kann, ist automatisch eine Person. Die Fähigkeit zu hören und zu sprechen sind ausreichende Merkmale einer Person. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Das ist ausgesprochen wichtig. Beachtet, dass der Heilige Geist der Verwalter des gesamten Erbes des Vaters und des Sohnes ist. Was dem Vater gehört, gehört dem Sohn. Aber es ist der Heilige Geist, der es austeilt. Hier sehen wir wiederum, dass wir ohne den Heiligen Geist zwar Erben des Königs sein können, aber dennoch wie Bettler leben, weil uns das Einzige, was uns Zugang zu den Reichtümern des Vaters und des Sohnes verschafft, nicht zur Verfügung steht.